S-M-A-R-T, smart, oder the start is the smartest part. Realitätsnah ist zurück, zurück in 2025, zurück in der Zukunft. Kommen Sie mit uns heute auf eine Zeitreise, unser Pilot heute, Dr. Stefan Fassauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung. 3, 2, 1, ready to take off.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Smart wollen wir in dieses Jahr starten und in die neue realitätsnahe Staffel auch. Ich buchstabiere in diesem Jahr Smart mit Ihnen durch, S-M-A-R-T. Für jeden Buchstaben ein spannendes, ein interessantes Thema. Die deutsche Rentenversicherung braucht auch smarte Lösungen und innovative Ansätze. Denn digitale Technologien und ihr Einsatz ziehen einen umfassenden Wandel von Unternehmen, Organisationen, öffentlichen Institutionen, auch der deutschen Rentenversicherung und letztlich natürlich der gesamten Gesellschaft nach sich. Die sogenannte digitale Transformation. Unser Ziel und das der digitalen Transformation ist es letztlich, mittels der Digitalisierung Prozesse effizienter zu gestalten, innovative Produkte anzubieten und damit natürlich unsere Leistungen noch besser zu machen. Gleichzeitig versuchen wir, auf die sich ständig verändernden Anforderungen in einer zunehmend digitalisierten Welt zu reagieren. Im Mittelpunkt stehen so Dinge wie künstliche Intelligenz, Big Data, Automatisierung, Begriffe, die Sie sicherlich schon mal gehört haben. Sie ermöglichen es uns, neue Formen der Datenverarbeitung zu nutzen, Automatisierung von Prozessen zu gewährleisten oder auch neue Formen der Interaktion in der Kommunikation. Auch bei der Deutschen Rentenversicherung? Das werde ich mit unserem heutigen Gast klären. Im Fokus steht aber in letzter Konsequenz nicht, auf Gedeih und Verderb der digitalen Transformation zu folgen. Nein, es geht um die Erwartungen unserer Versicherten, in letzter Konsequenz unserer Kundinnen und Kunden. Denn auch deren Erwartungen, Ansprüche an uns als Dienstleisterin haben sich verändert im Zuge der digitalen Transformation. Sie wollen zunehmend maßgeschneiderte, schnelle, zugängliche Lösungen, Stichwort Antrag auf Klick. Doch was sind gute, maßgeschneiderte Lösungen? Was sind Dinge, die den Erwartungen unserer Versicherten entsprechen? Das sind Fragen, die auch im Rahmen von Forschung, von Reha-Forschung geklärt werden müssen. Und wir behalten die Reputation und ihre Forschung hierbei im Blick. Natürlich ganz realitätsnah. Aber im Einzelnen, durch den Einsatz digitaler Technologien können viele bislang manuelle Prozesse automatisiert werden und damit sehr viel günstiger, schneller, vielleicht auch effizienter durchgeführt werden. Das ist natürlich toll. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben irgendwelche Menschen diese Arbeit bislang getan. Was halten die davon? Die neuen Technologien geben uns die Möglichkeit, riesengroße Datenmengen, sogenannte Big Data, zu sammeln und auszuwerten und vielleicht für die Entscheidungsprozesse auch in der Verwaltung nutzbar zu machen. Sicherlich eine tolle Sache, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein Risiko an der einen oder anderen Stelle. Das wird zu klären sein. Und last but not least schafft die Digitalisierung auch eine völlig neue Arbeitswelt. Stichworte wie Remote Work, virtuelle Teams, digitale Kollaborationstools, Homeoffice tauchen da sofort auf. Das betrifft die deutsche Rentenversicherung in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich als Arbeitgeberin. Sie kann völlig neue Arbeitswelten anbieten. Sie kann versuchen, auch für ihre Mitarbeitenden maßgeschneiderte Angebote zu machen, wie diese arbeiten wollen. Zum anderen ist es aber auch vielleicht ein Potenzial im Hinblick auf unsere Rehabilitations- und Wiedereingliederungsstrategien, weil Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, vielleicht Mobilitätseinschränkungen, plötzlich die Möglichkeit haben, in virtuellen Teams zu arbeiten, im Homeoffice. Das Ganze hat natürlich auch gewisse Risiken. Ich nenne da Datensicherheit, Datenschutz. Das muss betrachtet werden und wir werden das betrachten. Starten wir das smart. Ich begrüße hier und heute Herrn Dr. Stefan Fassauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung, in unserem Podcast. Herr Fassauer, schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wunderbar. Ich würde ganz am Anfang Ihnen erstmal die Rolle des Piloten übergeben und mit Ihnen mal in so einem Zeitjet ins Jahr 2040 düsen. Und die erste Frage wäre, wenn wir da ankommen, wie sieht denn die deutsche Rentenversicherung Ihrer Meinung nach aus?
2040 ist natürlich wirklich eine weite Wegstrecke, weil wir sehen, dass Veränderungen immer schneller vonstatten gehen. Also die kommenden 15 Jahre sind nicht vergleichbar mit den vergangenen 15 Jahren oder geschweige denn den 15 Jahren davor. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Piloten machen und so in einem Chat unterwegs sind, glaube ich, muss man sich noch mit sehr viel Unvorstellbarem fast auseinandersetzen. Das heißt, wie wird die Rentenversicherung aussehen? Also ich glaube, sie wird immer noch ein gutes Dienstgebäude haben.
Das ist gut.
Sie wird immer noch eine Reha-Klinik haben. Sie wird den Menschen immer noch im Mittelpunkt haben, den Versicherten. Allerdings glaube ich, wie die Leistung zum Menschen kommt und wie die Informationen vom Menschen zu uns kommen und zurückkommen, das wird ganz, ganz anders sein. Da wird wenig aktiv noch sein. Das wird weitestgehend vollautomatisiert sein. Und was ich auch glaube, ist 2040, wir werden noch deutlich adressatengerechter und spezifischer und individueller sein, um die Leistungen auch dort zukommen zu lassen, wo sie wirklich hingehören, wo man wirklich den Bedarf hat. Ich denke auch, es wird jeder Versicherte, er wird ein eigener Pilot sein für sein Leben, wo er wirklich auf seinem Cockpit sieht, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt? Was ist eine Reha-Leistung? Was ist eine Präventionsleistung? Was ist eine Rentenleistung? Und sich dann entsprechend selber durchsteuert. Das werden wir 2040 haben, bin ich absolut überzeugt davon, dass man wirklich selber sein Leben nochmal ganz anders gestalten kann, wenn man es möchte.
Spannende Punkte. Darauf werden wir noch eingehen. Als erstes wollen wir aber auf Sie eingehen. Denn die Menschen sollen ja auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben in der nächsten halben Stunde. Stellen wir dem Publikum kurz mal unseren Piloten vor, lieber Herr Fassauer. Also dürfen Sie sich selbst vorstellen oder werden Sie in der Regel mittlerweile vorgestellt?
Naja, manchmal ist es ja besser, man stellt sich selber vor, gell? Weil ansonsten ist so manchmal ein bisschen auch so ja, wie bei einer Beerdigung. Man kriegt sehr viele schöne Worte gesagt über einen, man ahnt gar nicht, was man damit zu tun hat. Also was ich nicht mache, ist auf jeden Fall, dass die KI mich vorstellt. Haben Sie das mal gemacht?
Nee, das habe ich noch nie gemacht. Aber was?
Da staunen Sie, was Sie alles machen, was Sie alles sind, was Sie alles tun. Also das funktioniert nicht so richtig mit ChatGPT, das würde ich noch lassen. Also lieber noch eine persönliche Vorstellung.
Ja, das ist gut. Ja. Aber wenn Sie vielleicht sich selbst vorstellen können, unseren Menschen draußen, wie würden Sie das tun? Wer sind Sie?
Ja, also wer bin ich? Ich sage immer, ich bin einer, der in der Schweiz geboren ist.
Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, in der Schweiz geboren ist, mit 7 Jahren nach Deutschland kam, nach Freiburg, dort die gesamte Schulzeit verbracht hat und schon damals als kleiner Junge das Herz zum SC Freiburg. Hab vom Strandbad aus am Zaun die Fußballspiele verfolgt. Warum? Weil die Eintrittskarte im Strandbad für Kinder nur eine D-Mark 50 kostete. Aber der Eintritt im Stadion 4 D-Mark kostet.
Und man konnte sich zwischendurch mal abkühlen.
Ja, hätte man auch können, aber das war gar nicht so das Ziel. So, das war eine reine Preisfrage. Und da zeigt sich schon mein weiterer Weg. Ich war immer Ökonom. Die D-Mark damals war für mich natürlich noch ganz wichtig und der Dollar. Und deswegen wusste ich eigentlich schon in der 10. Klasse, dass ich Volkswirtschaft studieren möchte. Das habe ich dann auch getan. Habe ich in Würzburg getan. Habe dann auch dort noch im Lehrstuhl gearbeitet. Habe dann auch promoviert in Würzburg im Bereich der Volkswirtschaftslehre. Aber zum Schwerpunkt Alterssicherung bereits, Alterssicherungssystem. Ja, und dann ging es weiter zum Verband der Deutschen Rentenversicherungsträger, damals noch in Frankfurt.
Ja.
Und habe dort auch die volkswirtschaftlichen Analysen, das Referat leiten dürfen, am Ende noch eine Weile. Mhm. Und dann mit dem Zusammenschluss mit der BFA zu DRV Bund, da kam ich nach Berlin, bin aber dann auch relativ zeitnah ans BMAS. Habe 4 Minister erleben dürfen im Arbeitsministerium, habe dort das Grundsatzreferat finanzielle Grundsatzfragen leiten dürfen. Und von dort ging es dann in die harte Verwaltungspraxis. 7 Jahre Berlin-Brandenburg und jetzt mittlerweile im 7. Jahr hier bei der DRV Bund.
Wunderbar.
So vielleicht die kurze Vorstellung.
Ja.
Und ich hoffe, es gibt einen kleinen Einblick. Das heißt, ich bin ganz, ganz lange mit dem Thema Alterssicherung, Rente, Reha unterwegs. In den verschiedensten Funktionen, wo ich unterwegs war, war ich immer damit verbunden.
Vor allem in so einer politischen Funktion, muss man sagen.
Auch in der politischen, ja.
Genau. Unser Name, unser Programm in diesem Jahr ist ja SMART, realitätsnah ist in dieser Staffel SMART. Wie smart ist denn die deutsche Rentenversicherung aktuell Ihrer Meinung nach? Seien Sie jetzt mal kritisch.
Das fällt mir immer so schwer, weil wenn man natürlich für jemanden steht, ist immer ganz schwer. Aber ja, man muss ja auch den kritischen Blick haben, das ist völlig richtig. Man muss sich auch mal hinterfragen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, wie smart ist die Rentenversicherung? Naja, smart, wir haben ja die Buchstaben, die man eben deklinieren müsste. Ich würde schon sagen, für das S würde ich sagen, wir sind schon zunehmend spezifisch. Wir differenzieren uns aus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns als Rentenversicherung. Das Zweite ist, wo, wenn wir jetzt kritisch gucken, M steht immer für messbar. Da sind wir uns alle einig. Richtig messbar sind wir noch nicht so richtig gut überall. Da haben wir was zu tun. Das heißt zum Beispiel, wie gut lohnt sich eine Präventionsmaßnahme? Wie lohnt sich eine Reha-Maßnahme, um das nochmal klar zu definieren und auch wirklich auszudrücken? Ich glaube, das wird nochmal ein ganz wichtiger Punkt, die Messbarkeit auch nochmal darzustellen. Was ich auf jeden Fall sagen würde, wir sind attraktiv. Da bin ich tiefen überzeugt, als Arbeitgeberin, die DRV, da glaube ich, das ist so, wir haben 25.000 Bewerbungen im letzten Jahr gehabt bei uns. Da sieht man schon auch daran, dass wir wirklich ein Name sind, also nur die DRV Bund hatte 25.000 Bewerbungen. Also von daher attraktiv sind wir auf jeden Fall. Ich glaube, was wir auch sind, ist realistisch.
Na, wenn wir nicht das, also müssen wir als öffentliche Institution.
Ja, und wir haben ja alle bei uns. Unsere Kunden sind ja wirklich das ganze Spektrum, das ganze Bevölkerungsspektrum, alt, jung, Migrationshintergrund. Wir haben ja alles bei uns. Und deswegen, wir sind wirklich realistisch. Und was uns extrem wichtig ist, und das ist nochmal ein kritischer Aspekt, ist natürlich die Terminfrage. Das wissen wir selber. Wir sind eine große Verwaltung und manchmal klappt es mit den Terminen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da können wir auch noch besser werden. Deswegen smart, nochmal ganz kurz, S spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für Termin.
Wir sind ja eine Massenorganisation, muss man ja sagen. Also ich glaube 40 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter allein. Ganz viele Rentnerinnen und Rentner kommen dazu, Kinder, Jugendliche, für die sind wir alle zuständig und müssen die Leistungen möglichst zeitgenau hinbekommen. Wie gut hilft uns denn da die digitale Transformation oder ist sie eher eine Last, weil wir das auch noch jetzt machen müssen?
Wenn man eine Digitalisierung richtig macht, ist es eine Entlastung. Dann ist es eine große Chance. Ich verstehe uns als Rentenversicherung, als ein Begleiter tatsächlich von der Geburt an bis zur Bahre. Wir sind vom ersten Moment an da und jeder, der gerade vor kurzem Nachwuchs bekommen hat, wird sich erinnern, eins der ersten, was es gab, war die Sozialversicherungsnummer und auch von uns das Willkommenspaket, wenn man so will. Und das macht natürlich auch viel Sinn, dass wir den Menschen begleiten von der ersten Sekunde an. Und das ist schon digital, dass wir schon sehen, in welchem Umfeld, wo ist ja was passiert. Weil wenn wir eine Kinder-Jugendreha machen beispielsweise, dass wir dann schon auch im Bilde sind, dass wir dann schon jemanden überhaupt in die Erwerbsfähigkeit bringen können. Deswegen, die Digitalisierung aus meiner Sicht ist mittlerweile eine existenzielle Grundlage, dass wir den Menschen gut durch sein ganzes Leben begleiten können.
Ist das nicht ein Widerspruch an sich? Digitalisierung klingt zu kalt, klingt so weit ab von den Menschen. Andererseits sagen Sie, das ist ein Mittel zum Zweck, um sozusagen noch mehr sich den Menschen zuzuwenden. Wie kriege ich das zusammen?
Naja, weil sich auch die Gesellschaft verändert. Es ist ja, ich meine, wer morgens von Ihnen jetzt heute früh unterwegs war und mal an die Haltestellen geschaut hat. Ich mache meine Laufrunde morgens und komme dabei an ungefähr 5 oder 6 Bushaltestellen vorbei. Ganz ehrlich, alle Kinder, die zur Schule oder unterwegs waren, gucken auf ihr Handy.
Nicht nur die Kinder.
Nicht nur die Kinder, aber die Kinder. Und das finde ich, und das bewegt mich. Und jetzt gibt es natürlich, kann man kritisieren, kann sagen, nee, die sollten lieber auch joggen gehen morgens. Ja, wäre die eine Idee, aber das wollen wir jetzt nicht allen zumuten, bei 2 Grad morgens da unterwegs zu sein, verstehe ich. Aber ich glaube, man muss damit umgehen können. Das heißt, Digitalisierung bedeutet auch, ich lasse mich auf die Kunden ein, auf die Versicherten, wie sie unterwegs sind. Und dann finde ich eine Digitalisierung eben auch eine Hilfe, wenn ich jetzt beispielsweise dann über mein Smartphone morgens an der Bushaltestelle meine Präventionsleistung einfach einbuchen kann. Oder dass ich meinen Riester-Vertrag über mein Smartphone morgens am Bus machen kann. Und dann wird die Digitalisierung zu einer großen Hilfe. Dann ist sie nicht kalt, dann ist sie nicht etwas, was eine Distanz schafft, sondern ist etwas, was eigentlich zu einem kommt. Das heißt, wir gehen mit unseren Leistungen durch die Digitalisierung zum Menschen. Der muss nicht mehr zu uns in die Beratungsstelle kommen. Und das ist die große Chance. Von daher, wenn wir es gut machen, aus meiner Sicht, wird die Digitalisierung unsere Verbindung zu den Menschen eigentlich verstärken. Wir müssen es nur gut und richtig machen.
Wir sparen Zeit und haben sozusagen die Möglichkeit, noch besser auch Kontakte zu den Versicherten zu knüpfen.
Und individueller zu werden, ist mir auch wichtig.
Genau, wie schaffen wir das? Also ich weiß es ja, wir haben 1,5 Millionen Reha-Anträge pro Jahr, die wollen bearbeitet werden. Wir wissen, wir haben eine Bearbeitungszeit von knapp 4 Minuten pro Antrag im Schnitt momentan. Was schafft Digitalisierung da?
Also aus meiner Sicht, je besser wir und je mehr Daten wir schon bekommen, und wir sie auch schon einpflegen können, umso mehr Zeit haben wir uns mit den schwierigen Fragestellungen zu befassen. Es ist zum Teil absurd, wie oft wir in Deutschland unser Geburtsdatum, unsere Adresse, unseren Geburtsort und ich was alles eintragen müssen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen sehe ich in der neuen Bundesregierung auch eine der Hauptaufgaben drin, dass wir bei diesem Once-Only-Prinzip tatsächlich jetzt in die Umsetzung kommen. Und das wird den Reha-Antrag auch gut tun, dass wenn ich mich einmal irgendwo eingeklinkt habe, einmal meine Daten hinterlegt habe, dass wir die dann nehmen können. Wir könnten sie dann bei unserem Reha-Antrag auch entsprechend nehmen, wenn ich das einmal schon bei uns alles hinterlegt habe. Und dann nur noch mich um die Sachen kümmern, und das sind dann meistens eben dann die Krankheiten, um mich mit denen deutlich mehr zu befassen, anstatt davor das ganze formale Zeug zu machen. Da haben wir wirklich viel Wegstrecke. Mir ist es wirklich wichtig, dass wir hier in der Thematik wirklich einen richtigen Sprung hinlegen, weil wir sind bei der Digitalisierung, auch im Reha-Bereich, auch noch nicht so, wo wir eigentlich sein müssten. Allerdings haben wir das Problem, hier vorne um die Ecke kommt gerade die KI schon. Und die KI verkompliziert das Ganze nochmal um ein Vielfaches. Das heißt, wir haben eigentlich noch nicht mal unsere Hausaufgaben überall gemacht in Deutschland. Und da, die Rentenversicherung, wir machen wirklich viel, was das Thema angeht. Aber wir kommen an unsere Grenzen. Und aus meiner Sicht müssen wir hier in der nächsten Legislaturperiode einen wirklichen Sprung machen, dass wir die Hausaufgaben der Digitalisierung gut hinbekommen, um mit der KI überhaupt weiterarbeiten zu können. Ansonsten kann ich sagen, wird es Verkehrschaos geben. Mhm. Und dann werden wir viel, viel Trauer tragen.
Vielleicht mal ganz konkret, was die Deutsche Rentenversicherung Bund betrifft. Sie sind ja da so ein Stück weit mitverantwortlich, auch aus einer Arbeitgeberperspektive oder hier für die Institution. Welche konkreten Projekte haben Sie angestoßen, stoßen Sie an? Was wollen Sie uns da mal mitgeben?
Also nehmen wir nochmal die Digitalisierung, um das vielleicht auch an dem Beispiel zu machen, bevor wir dann vielleicht noch einen Blick zur KI werfen, weil aus meiner Sicht, wir müssen auch die Perspektive dort aufmachen. Mhm. Bei der Digitalisierung haben wir angefangen, ja, Digitalstrategie aufzusetzen für unser Haus. Etwas mehr als 20 Zielsetzungen und Maßnahmen, die genau unterlegt sind, auch messbar sind, was wir vorhin hatten, um genau zu gucken, was passiert dort in welchem Bereich und wie kommen wir voran. Ein Beispiel, ein konkretes, was uns unglaublich viel gebracht hat bisher, war der Einführung des Digitalchecks. Das heißt, was machen wir? Es kommt ein Gesetz oder wir hören, es passiert ein Gesetz, Reha, Prävention, egal wo. Das nehmen wir auf in unseren Digitalcheck. Anhand eines systematischen Fragenkatalogs gehen wir durch. Wir können nach 24 Stunden sagen, ist das eigentlich überhaupt umsetzbar bei uns oder nicht, das Gesetz?
Welche Prozesse sind betroffen?
Welche Prozesse, was muss verändert welche Maßnahmen? Werden? Haben wir die Daten? Spricht eine Datenschutzregelung dazwischen? Mhm. Geht die IT-Sicherheit gar nicht mit in der Thematik? Und der Digitalcheck, der funktioniert so, dass verschiedene Personen aus den verschiedenen Bereichen zusammenkommen und sich zum Beispiel eben dieses neue Gesetz für Reha und so weiter angucken. Und danach kommt raus, umsetzbar, ja, nein.
Und wenn ja, oder unter welchen Bedingungen?
Unter welchen Bedingungen.
Genau.
Oder was muss noch geändert werden, wo sind Inkonsistenten drin? Mhm. Ein Beispiel, wo wir mit unserer Digitalvorhaben wirklich aus meiner Sicht auch einen Meilenstein gelegt haben innerhalb der öffentlichen Verwaltung, gab es bisher vorher nicht. Wir als DRV-Bund sind da vorangegangen. Wir haben uns da informiert, wie es in Dänemark aussieht, wie es in Neuseeland aussah damals, weil das waren die ersten Länder, die so einen Digitalcheck hatten. Heute dann noch im Kontrollrat, der hier von uns, von der Bundesregierung, hat den auch, um eben genau zu schauen, ist eigentlich ein Vorhaben auch wirklich umsetzbar. Ein zweites Beispiel ist die Entscheidungsfindung zum Beispiel für eine Reha-Maßnahme. Wir haben so viel Daten bei uns. Wir können anhand eines Antrags eigentlich sehr schnell sagen, ja, nein.
Also hat einen Bedarf, hat keinen Bedarf.
Hat keinen Bedarf, wie sieht es aus? Wir wissen es. Wenn wir die Daten gut verwenden, die wir schon haben. Das ist im Prinzip auch eine schöne KI. Frage, die wir haben. Und auch da haben wir ein schönes Projekt jetzt bei der Erwerbsminderungsrente auch, wie wir datenbasiert die Entscheidungsfindung deutlich vereinfachen und damit letztlich dem Versicherten viel, viel schneller ein Ergebnis geben können. Ja, nein, du bekommst deine Leistung, ja oder nein.
Könnte ja auch fairer sein, ein Stück weit.
Ja.
Sehr schön. Wie gut funktioniert denn das? Wie gut wird denn das im Haus angenommen? Letztes Jahr, fast genau zur selben Zeit, sprachen wir mit Frau Brigitte Groß, auch Direktorin der Deutschen Rentenversicherung Bund, über das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit. Und habe auch gefragt, wie nehmen denn die Mitarbeitenden das auf? Das sind ja jetzt Mitarbeitenden einer öffentlichen Verwaltung und die muss sich plötzlich radikal verändern. Wie kommt das an?
Also ich stelle bei uns im Haus fest, es ist eigentlich nicht altersabhängig. Erstaunlicherweise. Ich habe Mitarbeitende in den guten 60ern, würde ich sagen, die mit Feuer und Eifer bei der Digitalisierung, bei KI-Projekten mitmachen. Die brennen dafür. Dafür habe ich auch Auszubildende, die sagen, also eigentlich muss ich jetzt noch hier...
Dafür bin ich nicht zur
Rentenversicherung gegangen. Ja, muss ich digital anmachen. Also von daher, man kann es erstmal nicht aus meiner Sicht am Alter festmachen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei uns im Haus. Von der Akzeptanz her.
Okay.
Was mir aufgefallen ist, bei allen Digitalisierungsvorhaben am wichtigsten ist, dass wir die Sinnhaftigkeit erklären können. Wenn Sie bei einem Vorhaben zeigen, dass der Nutzen von dem Vorhaben wirklich da ist und dass er am Ende dem Mitarbeiter hilft oder dem Versicherten hilft, dann kriegt das auch echte Schlagkraft. Wenn Sie es nicht können, dann drehen Sie Ihre Runden und Sie dürfen ziehen, schieben, drücken, machen, tun und so weiter. Und man merkt, man kommt nicht voran. Und ich habe mal noch ein konkretes Beispiel, wo ich das auch, wo man spürt, ist bei uns im Innovation Lab.
Das Labor.
Halt. Ja, ja. Also, wo man einfach mal ausprobiert. Und sowas haben wir auch bei uns bei der Rentenversicherung. Ist ein Raum, ein sehr großer Raum, multifunktional. Den können Sie neu stellen, Wände, alle möglichen Methoden, können alles mögliche ausprobieren. Und was wir dort feststellen, ist gerade bei Digitalisierungsvorhaben, dass man schon noch mal gut überlegt und ganz kreativ unterwegs ist, trifft das eigentlich den Nerv der Zeit und ist es für den Adressaten wichtig? Also beispielsweise bei einem Digitalisierungsvorhaben von einem Antrag, einem E-Antrag in Reha. Dann wird man im Innovation Lab eine Reise machen des Nutzenden, des Versicherten, wo man überlegt, oh, er hat Rückenleiden, wie geht es denn weiter? Er geht zum Arzt.
Also Man spielt das sozusagen als Gruppe durch
und überlegt, was könnte ich jetzt digital davon machen und was kann ich nicht digital machen? Wenn mein Rücken wehtut, ich will einfach es jemandem erzählen. Da kann mir digital sonst was passieren. Ich muss zu jemandem hin. Ich möchte ihm sagen, mein Rücken tut mir weh. Das muss einfach sein. Und da können wir digital machen, was wir wollen. Und sowas sehen Sie dann in so einem Innovationslab, können Sie das sehr, sehr gut darstellen. Und dann überlegen Sie, welcher Digitalprozess wäre der richtige? Wo geht's nicht? Und das ist ein Beispiel aus meiner Sicht. Und da sehen Sie, da machen die Leute mit. Da sind sie begeistert bei uns, bei der DR-Verbund.
Und dann ist es auch gut. Ist ja auch eine tolle Sache. Ich war da auch schon im InnoLab. Ich habe da mit Lego-Figuren gespielt.
Ich habe die IT-Strategie auch schon mit Lego bearbeitet.
Ja, genau. Ja. Wunderbar. Wir sind ja nicht alleine, wir sind ja keine Insel. Die Leute wissen das mittlerweile von uns, die uns regelmäßig hören. Die Rentenversicherung besteht aus mehreren Institutionen. Also eine Sache ist natürlich, sich auf das Unternehmen der Verbund zu konzentrieren. Aber wir haben, wie gesagt, noch 14 regionale Träger, die wir ja irgendwie mitnehmen müssen, wo wir ja gemeinsam auch eine Zielvorstellung erarbeiten müssen. Ich weiß aus unserer Erfahrung in der Reha-Forschung, dass das durchaus auch mal, naja, es gibt mal Ecken und Kanten, es gibt mal Interessen, die dem zuwiderstehen, die vielleicht auch richtig sind aus einer regionalen Perspektive. Wie ist denn das bei Ihnen? Wie läuft das? Kriegen Sie die Brüder und Schwestern gut mitgenommen?
Also erstmal, aus meiner Sicht ganz wichtig ist, einem Versicherten muss es am Ende egal sein.
Wo er versichert ist.
Wo es versichert ist.
Es darf keiner
merken und überhaupt das Gefühl haben, es gibt einen Unterschied, ob ich bei einem Regionalträger, bei einem Bundesträger, ob ich in Baden-Württemberg, ob ich in Hessen, das muss einfach egal sein. Das ist erstmal wichtig. Das Zusammenspiel ist natürlich von selbstverwalteten 16 eigenständigen Organisationen immer eine kleine Herausforderung. Man lernt sehr, sehr viel persönlich auch, aber auch in Gremienarbeiten, sage ich immer, und so weiter, wie man dann zu guten Kompromissen und Ergebnissen kommt. Und am Ende muss man auch sagen, man lernt schon sehr viel voneinander. Es ist wirklich auch so, dass man einfach gute Ideen, die dann in einer Region, im Saarland, egal wo, mal ausprobiert werden und sagt, Mensch, das ist wirklich eine gute Idee. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel nennen. Die DAV Bayern Süd hat ihr Ausbildungskonzept sehr neu gemacht. Auch wieder in Labs, in so Laboren. Lernlabs haben die dort eingeführt. Und es hat uns absolut überzeugt. Und wir als DAV-Verbund haben das übernommen. Und andere Träger mittlerweile auch.
Kann man sich angucken. Bei Ihnen auch, bei LinkedIn habe ich gesehen.
Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall. Und das lohnt sich auch. Und deswegen, es ist schon so, dass man eben in den Regionen auch ganz andere Themen hat und die dann neu aufkommen. Und man kann was ausprobieren und dann kann man es auch übernehmen.
Deswegen, also Vielfalt als Chance.
Vielfalt als Chance. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man transparent ist, dass man offen ist und dass man eben die anderen auch reinschauen lässt, was man eigentlich macht und was man tut. Im Gesamtergebnis kann ich schon sagen, dass wir als DRV eben heute auch nur so dastehen in all den Entwicklungen, die wir sind, weil wir eben auch so eine Vielfalt haben und weil wir es eben auch zulassen, dass in einzelnen Bereichen was gemacht wird, ausprobiert wird und wir es dann übernehmen.
Eine andere wichtige Akteursgruppe sind ja die Versicherten selbst, unsere Kundinnen, unsere Kunden und solche digitalen Projekte, die Umsetzung von Prozessen in digitale Prozesse beispielsweise, brauchen ja auch die Erfahrungen bei den Kundinnen, bei den Kunden. Wie funktioniert das bei denen, wie funktioniert es nicht? Sie haben das kurz im InnoLab angesprochen, aber ich glaube, dass da die Versicherten gar nicht so sehr zu Wort kommen. Das sind eher dann die Professionals, die sich da Gedanken machen. Wie schaffen Sie es, die Kundinnen und Kunden reinzuholen in diese Transformation? Deren Erwartungen zu erheben und auch zu berücksichtigen?
Also zwei Sachen dazu. Das eine ist, glaube ich, wir werden immer eine Multikanal-Offenheit haben. Das heißt, wir werden immer offen sein, dass der Mensch zu uns kommt. Digital hin, digital her. Weil wir eben für alle da sind, müssen wir auch für alle offen sein. Aber natürlich wollen wir vor allem die, die auch die digitale Affinität haben, unterstützen und die auch ermöglichen, weil es für uns natürlich auch was vereinfacht. Das ist so. Denken Sie an Online-Banking. Früher sind Sie immer zur Bank für eine Überweisung. Heute machen Sie von zu Hause aus. Sie machen im Prinzip die Arbeit für die Bank. Muss man sich überlegen. Die Bank freut sich über Sie auch, weil Sie können auch um 22 Uhr noch eine Überweisung tätigen, was Sie vorher nicht konnten. Also von daher, aus meiner Sicht, in diese Welt kommen wir auf jeden Fall rein. Das Zweite ist, uns ist schon wichtig, bei all den Prozessen, dass wir durchaus die Versicherten fragen. Ich kann Ihnen sagen, im Innovation Lab haben wir zur Erwerbsminderungsrente auch so eine Customer Journey gemacht und sind dann raus auf die Straße, haben zwei Versicherte, das waren zwei ältere Damen, gefragt, ob sie bereit wären, ins Innovationslab zu kommen. Sind sie? Und haben uns erklärt, wie bei ihnen der Rentenantrag lief. Und was wir da zum Beispiel gelernt haben, war, wir sprechen immer von Kontenklärung bei uns bei der Rente. Das Konto muss geklärt sein für eine Rente. Und die haben gedacht, sie müssen zur Sparkasse und ihr Konto klären. Und da haben wir gemerkt, unsere Sprache passt überhaupt nicht mit der unserer Versicherung überein. Das war ein echtes Learning für uns, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen vielleicht auch bei unseren Bescheiden, bei unseren Anforderungen, bei unseren Formularen nochmal drüber nachdenken, haben eigentlich die richtige Sprache erwischt.
Die Sprache der Versicherten.
Die Sprache der Versicherten und nicht die Sprache der Rente. Mhm. Und ich will nur sagen, das ist ein Beispiel, ein ganz konkretes, wo wir, wie wichtig ist, dass wir die wirklich mit dazu nehmen, mit dabei haben und sie dann bei der Digitalisierung auch mitnehmen. Weil es wird keinem nützen, wenn er auf seinem Smartphone sieht, für einen Reha-Antrag bitte Konto klären. Ja, ich gehe zu meiner Volksbank und gehe mal nachfragen, ob da mein Konto geklärt ist. Also das wird nicht die Idee sein. Also das heißt, man muss hier schon gucken, dass die Sprache dann auch stimmt bei der Digitalisierung. Und dann nehmen wir auch, glaube ich, mehr mit. Je näher wir uns den annähernden Versichern, umso mehr kriegen wir mit auf die Reise.
Ja, darf ich nicht ganz ernst gemeint fragen? Rehabilitation ist ja ein schwieriges Wort. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis, in meinem Verwandtenkreis mal mich umhöre, dann reden die von der Kur. Wir wollen das ja gar nicht, weil Kur was ganz anderes symbolisiert. Aber müssen wir jetzt den Begriff Kur verwenden?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen das Bewusstsein halt wirklich schärfen. Es geht eben nicht um eine Kur. Es ist ja auch nicht so, dass wir eine Rehabilitationsmaßnahme machen aus altruistischen Gründen, weil wir finden, da hat jemand es verdient, mal drei Wochen ans Meer oder an die Berge zu kommen.
Weil er genug eingezahlt hat.
Weil er genug eingezahlt hat. Soll er auch mal was davon haben?
Genau.
Soll er doch mal. Nein, auf gar keinen Fall. Wir machen das ja, wenn man so will, sehr eigennützig. Weil wir wollen, dass er wieder fit wird, um danach die Beiträge wieder zu bezahlen und der Gesellschaft wieder wirklich seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen zu können, dass er wirklich wieder für uns in der Gesellschaft einen wirklich mehr Wert bringt und Wohlstand bringt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen, ich vermeide das Wort Kur überall. Es ist am schwersten halt dort, wenn es ein Kurort ist und du musst da einen Vortrag halten.
Das wird schwierig.
Da kommt man manchmal nicht drum rum.
Oder die Kurtaxe, genau.
Genau.
War auch nicht ganz ernst gemeint, aber hat nochmal gezeigt, dass es dann doch nicht so einfach ist, wenn es um Sprache geht. Eine letzte Frage, wo ich auch noch mal in die Zukunft blicken möchte, wäre für mich, was wäre ein richtig wichtiger nächster Schritt im Rahmen der Digitalisierung, dieser digitalen Strategie in der deutschen Rentenversicherung jetzt?
Also aus meiner Sicht, der ganz wesentlich ist, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, auch nutzen in der Digitalisierung. Das heißt beispielsweise, dass wir keine Medienbrüche haben für den Versicherten. Nicht, dass er irgendwann mal ein schriftliches Formular hat, dann kriegt er was aufs Handy, dann kriegt er eine App und danach hat er eine Webanwendung oder sowas.
Also das wird sozusagen der nächste wichtige Meilenstein
sein. Das wird der nächste Meilenstein sein, dass es wirklich aus meiner Sicht in einem Guss das Ganze dann läuft, dass er wirklich da mit einem Medium die Begleitung hat. Bei der Digitalisierung ist, glaube ich, wichtig. Das Zweite wird wichtig sein, dass wir die Angebote eben noch mehr zuschneidern können auf die spezifischen Bedürfnisse, weil wir haben die Daten, wir wissen es, wie es aussieht, wir wissen eigentlich, was wem auch wirklich das Beste ist und gut tut, also welche Klinik das Richtige wäre, damit er auch da nicht alleingelassen wird. Also von daher, ich glaube, das wird der zweite wichtige Punkt sein, dass wir menschenorientiert es machen und da die Digitalisierung wirklich auch zum Fliegen bringen bei der Transformation. Ich glaube, das wird ganz wichtig sein.
Ja. Betrifft ja auch die Leistung selbst, also Reha-Leistungen profitieren ja auch erheblich davon, wenn sie zum Teil zumindest digitalisiert werden, weil sie noch näher an die Menschen kommen, die vielleicht nicht um die Ecke sofort ein Professional haben. Ist ja eine smarte Lösung, wenn man sozusagen medienbruchfrei kommunizieren kann. Wir sind gespannt. Wir sind ja ein Wissenschaftspodcast, bei uns geht es um Reha-Forschung. Was können wir denn in der Reha-Forschung tun, um die digitale Transformation voranzubringen? Was wollen Sie von uns, Herr Fassauer?
Ja, Herr Steibel, Sie wissen, was so mein Wunsch ist. Tatsächlich ist mir wirklich wichtig. Ich finde, wir brauchen manchmal zu lang, dass wir Forschungsergebnisse wirklich zur Anwendung bringen. Ich finde, das ist ein Prozess, der treibt mich wirklich manchmal zum Wahnsinn. Ich durfte in verschiedenen Funktionen mit der Reha-Forschung auch unterwegs sein. Und wir haben wirklich tolle Ergebnisse zum Teil. Die sieht man schon. Und vielleicht werden manche auch nicht alle hundertprozentig sein. Aber bis wir es schaffen, dass der Versicherte davon profitiert, das finde ich, ist zum Teil einfach viel zu lang. Das heißt, unabhängig von der inhaltlichen Forschung ist mir wichtig, die Prozesse, wie Forschungsergebnisse reinkommen.
Also die Verstetigung in die Praxis.
Die Verstetigung in die Praxis. Mhm. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen sehr mutig in der Forschung werden. Die Forschung, ich erlebe das schon, ist in sehr, klaren Bahnen unterwegs. Ist auch klar, die Lehrstühle und so weiter, die Wissenschaftler, das ist schon sehr zum Teil tradiert. Mhm. Also die Namen in der Reha-Forschung, wie auch in der Rentenforschung, ganz ehrlich, die 10 Namen, die kennen wir seit langem. Es sind auch tolle Ergebnisse, gut gemacht, alles gar keine Frage. Da wünsche ich mir manchmal so ein cross-funktionales, komplett reinsurfen, Neudenken. Weil ich glaube, wir kommen mit diesen herkömmlichen Methoden, auch wie ein Forschungsantrag gemacht wird und so weiter, da verbauen wir uns viel. Ich glaube, es gibt manche super gute junge Wissenschaftler mit super guten Ideen, die sehen unsere Antragsformulare und sagen, auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht doof und mache mal eine Zeit, um diesen komischen Antrag auszufüllen, wo ich 4 Tage meiner Zeit mache.
Ja, ich habe mir sagen lassen, das kann man ja mittlerweile fast mit KI machen.
Ja, dann ist es gut. Und das wäre aus meiner Sicht, jetzt kommen wir zum Dritten, zum Inhaltlichen, zum Forschungsfeld. Ja. Ich glaube, das wird der Punkt sein, was können wir mit KI machen in der Forschung. Weil wir haben die Daten, wir haben sehr gute Daten, die sind bei uns, die gehen nicht in welche Clouds, die gehen nicht über Amerika. Die sind bei uns, mit denen können wir, glaube ich, gut arbeiten. Und auch das, glaube ich, wird noch mal wichtig sein in der Forschung. Wie können wir Alltagsergebnisse gut einfließen lassen? Beispielsweise, ich habe hier eine Uhr, die sagt mir alles an. Herzfrequenz, meine tiefste, höchste. Auf jeden Fall die ganze Gesundheitsdaten. Ich kriege alles Mögliche an Gesundheitsdaten hier mitgeteilt. Und meine Body Battery aktuell bei nur noch etwas mehr als 60%. Viele von uns haben solche Uhren und tragen alles mit sich rum. Und wie kann ich das einfließen lassen, wenn ich in eine Reha-Maßnahme komme, dass ich nicht nochmal alles von vorne anfange. Da habe ich doch meine Herzfrequenz über Jahre, da habe ich doch alles schon. Warum soll ich das alles nochmal verkapselt und so weiter machen? Also wie kann ich meine herkömmlichen Daten, die ich eh schon mit mir rumtrage, gut einfließen lassen? Das wäre beispielsweise auch etwas, wo ich sagen würde, da könnte man echt noch machen und darauf aufsetzen, um dann einfach mehr Zeit zu haben für die echten Themen. Und inhaltlich noch das Nächste, ich muss einfach nochmal sagen an der Stelle, ich habe es vorhin gesagt mit den Bushaltestellen, ganz ehrlich, die Handysucht, ich verspreche es allen, auch darauf müssen wir achten, was macht das mit der jungen Generation? Ich glaube, da müssen wir auch einen echten Forschungsschwerpunkt setzen.
Wir haben mitgeschrieben. Hausaufgabenheft ist halb gefüllt, danke.
Realitätscheck.
Insgesamt hat sich mir gezeigt, dass so ein zentrales Moment Geschwindigkeit ist. Also ich habe das Gefühl, dass die digitale Transformation uns vor eine ganz neue Herausforderung stellt, nämlich eine ganz neue Form von Geschwindigkeit. Also Forschung allein, Reha-Forschung, hat tradierte Methoden, braucht Zeit. Ist schon immer so gewesen. Man hat sich versucht, sehr langsam und sehr sorgfältig den Themen zu widmen. Was ist wirklich nützlich, was ist nicht nützlich? Das braucht halt ein bestimmtes Design. Die Zeit heute gibt uns aber keine Zeit mehr für ein solches Design. Und ich bin gespannt auch, wie die Forschung da Lösungen entwickelt, um, wie Sie sagen, schneller und smarter auch zu Erkenntnissen zu kommen. Ja, auf der anderen Seite sind wir eine öffentliche Institution. Auch da ist der Faktor Zeit sicherlich ein ganz relevanter. Ich glaube nicht, dass die Rentenversicherung in den letzten 50 Jahren es gewohnt war, besonders schnell zu sein, sondern man war sorgfältig. Einzelfallprüfung, das ist ja das A und O in diesem Verwaltungsdenken. Und auch da, glaube ich, braucht es eine Revolution, braucht es ein Umdenken. Habe ich das Gefühl? Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie das gelingen kann. Aber das ist für mich so ein zentrales Moment gewesen. Wie sehen Sie das?
Absolut. Die Geschwindigkeitsfrage ist etwas und die Komplexitätsfrage. Das kommt zusammen. Ja. Das zu steuern, das ist unsere Aufgabe. Und das ist eine mächtige Aufgabe. Mhm. Weil wenn Sie schneller werden und auch die Aufgaben komplexer werden, dann ist es eine echte Herausforderung. Wie kann ich damit gut umgehen? Und das bedeutet, wir müssen uns auch mit neuen Instrumenten beschäftigen. Ich sage ein kleines Beispiel. Früher hat gereicht, wenn Sie einen Halbjahresbericht bekommen haben. Heute wollen Sie wöchentlich ein Dashboard haben, wo Sie die Echtzahlen haben. So einfach ist es. Und damit die Geschwindigkeit auch anders wird. Die Transparenz muss größer werden. Ja. Sonst geht es nämlich auch nicht. Deswegen, ich teile Ihre Einschätzung hundertprozentig. Das wird eine echte Herausforderung sein für uns. Nichtsdestotrotz darf natürlich der Einzelne nicht untergehen dabei. Wir sind immer noch für den Menschen da. Mhm. Das dürfen wir nie vergessen. Bei allem, was wir tun, wir sind für den Versicherten da. Und ich glaube, das wird ganz wichtig sein, diese Balance zu haben und das auch gut zu vermitteln.
Mhm. Und zum Glück gibt es ja hier unseren Wissenschaftspodcast. Wir werden dieses sehr komplexe Thema in diesem Jahr mal schön aufbereiten für unsere Leute, die uns draußen zuhören, und werden versuchen, das mal Stück für Stück durchzuarbeiten. All das, was Sie ganz kurz und lässig hier aufgefahren haben. Übrigens, Mensch trifft Maschine, digitale Chancen in Prävention und Reha nutzen, ist das Motto des diesjährigen Reha-wissenschaftlichen Kolloquiums.
Komischerweise war mir als erstes Kiesertraining eingefallen, aber das darf es ja wohl nicht sein, weil dort trifft der Mensch wirklich die Maschine und ich gebe meine Karte ein und er sagt mir, wie viel Bewegung ich machen muss. Aber ich glaube, das wird nicht auf dem Reha-Kolloquium das Thema sein.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Rückentraining ist ja auch immer eine Sache. Ja. Dieses Jahr geht es aber um Digitalisierung. Ja. Digitalisierung in der Reha.
Ich glaube, die Datenmaschine wird wichtig sein. Ja. Und ich glaube, was mir wirklich wichtig wäre fürs Kolloquium auch, dass man nochmal die Frage des Sozialdatenschutzes wirklich aufgreift, kritisch hinterfragt, welche Daten dürfen verwendet werden, welche nicht. Ich würde jetzt mal versprechen, alle in dem Podcast, die zuhören, wissen gar nicht, welche Daten verwendet werden dürfen und welche nicht. Ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, das Thema wirklich zu machen, was kann ich in die Maschine einfliegen, meinen Daten, was nicht, für die Reha, für die Prävention, gigantisch.
Ich weiß, welche Daten ich verwenden darf. Nämlich, es ist das 34. Reha-Kolloquium 2025. Es findet statt vom 18. bis 20. März.
In Nürnberg.
Richtig, in Nürnberg. Ja, wir haben wieder spannende Gäste, zum Beispiel Professor Dr. Björn Escoffier. Der wird eine Keynote halten zum Thema AI for Future Healthcare.
Sehr spannend. Wirklich großartig. Ich kann jetzt schon sagen, freuen Sie sich drauf. Großartig.
Sie können übrigens, wenn Sie nicht da sind, das auch verfolgen online. Richtig, wir sind ja mittlerweile in Kongress Plus. So nennen wir das Format Plus. Das heißt, die zentralen Sessions sind auch gestreamt und können von allen Menschen in der ganzen Welt angehört werden. Also auch von Ihnen.
8 Milliarden potenziell.
So sieht es aus.
Mal gucken, wer dabei ist.
Dann haben wir dieses Jahr auch noch was ganz Besonderes. Die Deutsche Gesellschaft für Reha-Wissenschaften feiert ihren 25. Geburtstag, die GAW 25. Da wird es auch einige Special-Veranstaltungen geben. Beispielsweise haben wir Professor Dr. Stefano Negrini da, Professor für Physical and Rehabilitation Medicine an der Universität La Statale in Milano. Oh. Ja. Und last but not least, ein großer Reha.
Zum Wohlfühlen, oder?
Ja, ja, genau. Und last but not least, Professor Dr. Gerold Stucki aus der Schweiz, aus Luzern, großer Reha-Forscher, der ja die viel mit der ICF auch gemacht hat. Also spannende Gäste. Ja. Ich bin gespannt. Toll. Wir freuen uns drauf und wir werden natürlich auch in den nächsten Folgen immer wieder aufs Reha-Kolloquium eingehen.
Ein Muss.
Ja. Herr Fassauer, ich danke erstmal für dieses extrem spannende und aufschlussreiche Interview. Es ist, glaube ich, ein guter Starting Point für unsere Smart-Serie in diesem Jahr. Bevor wir in 25 dann landen, haben Sie Lust noch auf ein kleines Spielchen hier zum Abschluss?
Aber selbstverständlich. Aber zunächst auch nochmal herzlichen Dank. Ich fand es auch unglaublich fruchtbar, aber diese Gedanken auch für einen selber, das ist ja auch mal für einen selber so eine Reflexion, wenn man sowas darstellen darf und kann.
Wie? Was wäre, wenn?
Herr Fassauer, was wäre, wenn die Digitalisierung in Behörden so schnell umgesetzt werden könnte, wie das Öffnen eines PDFs oder wie das Klicken durch einen Internetbrowser?
Wir würden international wettbewerbsfähig sein und wir hätten mehr Wohlstand und wir könnten uns mit deutlich mehr Mitteln dem zuwenden, wo wirklich Bedarf ist, wo wirklich Unterstützung notwendig wäre.
Und Sie hätten nicht so viel Arbeit, weil Sie nicht gegen nichts...
Das wollte ich jetzt gar nicht so sagen, aber auf jeden Fall. Ich hätte mehr Zeit, keine Ahnung, mit der Tochter was zu machen, was ja auch sehr schön
was
wäre.
Was Analoges zum Beispiel.
Ja, was Analoges, genau. Bestimmt.
Gut, nächste Frage. Was wäre, wenn das Login und der Zutritt auf eine Plattform gesichert wäre mit der Anforderung, einen Witz zu erzählen? Hätten Sie dann immer einen guten Witz auf Lager?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde erstmal bei Dieter Nuhr nachgucken. 2024, der Rückblick, der mir auch schon sehr, sehr gut gefallen hat. Es sind jetzt in dem Sinne keine einfachen Witze, aber es ist natürlich ein Humor, den ich extrem gut finde. Und ich fände es natürlich großartig, wenn man den Eintritt in eine solche Plattform mit etwas Lächeln machen würde. Wenn man mit einem Lächeln in so eine Plattform kommt. Deswegen würde ich es unglaublich unterstützen, mit einem Witz oder mit einer humorvollen Anekdote den Eintritt in eine Plattform zu bekommen.
Treffen sich zwei Jäger. Okay, gut. Was wäre, wenn diese Podcast-Folge mit einem Passwort gesichert werden müsste? Welche Top 3 sind es auf keinen Fall?
Wir wissen es alle, gell? Auf keinen Fall Namen der Kinder. Mhm. Bitte auch nicht das eigene Geburtsdatum. Mhm. Ja, und als drittes jetzt vielleicht auch nicht gerade das Wunschreiseland angeben. Ich kann sagen, ich war vor kurzem im Cyber Security Center der Telekom in Bonn und das sieht aus wie bei der NASA. Das sind nicht viele Bildschirme. Und was die permanent untersuchen, ist die Angriffe auf Passwörter. Mhm. Und sie staunen, was da immer aufflackert an weiblichen und männlichen Namen von Kindernamen, letztlich die im Moment OVOG sind.
Immer noch.
Immer noch. Von daher, das kann ich nur sagen, das sollte man einfach tun, nichts vermeiden. Mhm. Und meine Passwörter halte ich jetzt für heute mal geheim.
Mhm. Haben Sie mal ein richtig schlechtes Passwort gehabt? Wollen Sie sich mal outen? Ganz am Anfang vielleicht Ihrer Digitalisierungskarriere.
Ja, ich hatte mal eins geschrieben, SC Freiburg wird deutscher Meister.
Und die Kollegin hat gerade erzählt, gerade in England sind Fußballvereine sehr beliebt bei Passwörtern.
Glaube ich, ja. Aber das wurde nichts. Und irgendwann habe ich dann die Realität zur Kenntnis nehmen müssen und habe dann ein neues gefunden.
Ja, gut. Wunderbar, Herr Fassauer. Schön, dass Sie da waren. Toll.
Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche weiter gutes Gelingen auf dem Podcast fürs ganze Jahr.
Danke.
Ich glaube, es gibt wirklich wichtige Themen, Telematik und so weiter. Ich freue mich, dass es jetzt hier häppchenweise gemacht wird und wünsche wirklich gutes Gelingen, gute Gesundheit, Fitness, alles, was man braucht. Danke.
Nehmen wir mit. Vielen Dank. Seien Sie auch dabei bei unserer nächsten smarten Folge von Realitätsnah. Die ist natürlich nächsten Monat dann wieder am Start. Es geht los mit S wie... Das verrate ich noch nicht, das hören Sie dann selbst, da ein bisschen Spannung muss sein. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gespannt und neugierig, ich freue mich drauf.